Natürlich ist es so, dass, wie du auch sagst, ist, ja, die Spielebranche ist eine der Profiteure der Krise und ist einfach krisenresistent. Spielen ist eines der beliebtesten Unterhaltungsmedien. Und ich glaube, das macht es dann vielleicht einfacher zu sagen, ich kündige meine Festanstellung und ich gründe eine Firma. Ist dann relativ egal, ob eine Krise herrscht oder nicht.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Salon Frufu, dem Podcast des U-Instituts. Ich bin Felix und heute habe ich Franziska Zeiner zu Gast. Franziska ist die Mitgründerin von der Games-Boutique Fine Games, die auf narrative Spiele spezialisiert ist. Was das genau bedeutet, wird sie uns gleich bestimmt noch erklären. Aber erstmal herzlich willkommen, Franziska. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, danke für die Einladung.
Ich steige immer ganz gerne in unsere Podcast-Folge ein mit einer kleinen Easy-Frage. Wenn dein Unternehmen eine Bühnenshow machen müsste, wie würde diese Show heißen und welche Rolle würdest du spielen?
Wie würde Fine heißen, wenn wir eine Bühnenshow wären? In Anlehnung an einen Regisseur, glaube ich, den ich sehr gern mag oder mochte, würden wir uns nennen. Von zwei Frauen, die davon träumten, mit ihren Spielen einem weltweiten Publikum typisch deutsche Geschichten zu erzählen. Mhm. Und ich spiele dabei die Rolle der Franziska. Und Franziska ist eine Macherin, die große Dinge erreichen möchte und manchmal so ein bisschen poltert dabei, aber eigentlich nur die Art und Weise, wie wir Dinge tun, hinterfragen möchte und sich eben nicht immer mit einem Nein zufrieden gibt. Mhm.
Hättest du auch Ideen, was das Bühnenoutfit angeht?
Ja, da denke ich wieder, also ich weiß gar nicht, ob man das Regisseur nennt. Denk an René Polisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Stück gesehen hast von ihm, von einem, der auszog, weil er sich die Miete nicht leisten konnte oder so. Da gibt es so Lametta, Glitzer, so ein bisschen over the top einfach. Mhm.
Ja, das klingt mir vor. Ja, das klingt doch gut. Und die Show wäre natürlich ein großer Erfolg. In was für einer hättest du auch noch, um es noch etwas weiterzuspielen, hättest du auch eine Idee, in welcher Berliner Location ihr am liebsten auftreten würdet?
Ja, Volksbühne.
Mhm, Volksbühne, ja. Das ist auf jeden Fall gesetzt.
Könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Ja, finde ich auch eine tolle.
Ich glaube aber auch, also dass wir an der Volksbühne anfangen, aber dann auch Deutsche Oper irgendwann. Also ich, unser Ziel ist es ja auch, Spiele für Menschen zu machen, die eventuell noch keine Spiele spielen. Und wir gehen da vielleicht später drauf ein, aber unsere Zielgruppe sind ganz bewusst erwachsene Frauen. Mhm. Und dass erwachsene Frauen spielen noch nicht so oft Spiele, wie wir es gerne hätten. Das ist zwar eine der größten Zielgruppen überhaupt in der Branche, aber gerade so, ich weiß nicht, also wenn in meinem Umfeld ganz viele, vor allem Frauen, aber auch Männer, die lesen eher ein Buch oder schauen Netflix, früher ist man ins Kino gegangen oder ist ins Theater gegangen und Spiele werden öfters noch so belächelt. Deswegen sehe ich da auch so ein, wie wir dann von Theater zu Theater fortschreiten und auch ja alle so ein bisschen überzeugen können, dass Spiele ein ernstzunehmendes Unterhaltungsmedium sind. Mhm.
Was glaubst du, woran liegt das, dass das bei der heutigen erwachsenen Generation noch nicht so angekommen ist, dieses Genre?
Ja, gute Frage. Spielen ist ein das Grundbedürfnis nennen kann, aber es ist ja was ganz Natürliches. Jedes Kind will spielen und vielleicht ist es eben auch etwas Kindliches. Wir tun das als kindlich ab. Ich glaube, das ist ein Aspekt. Das ist jetzt nicht der Ernst des Lebens. Es wird nicht als intellektuell angesehen unbedingt und ich glaube eben auch das Angebot an Spielen, das ist oft sehr also Daddeln, Ego-Shooter, das ist jetzt nicht unbedingt das, wonach sich viele Leute sehnen. Und vielleicht, also Ego-Shooter, also schon der Begriff ist ja auch, sagt ja sehr viel über die Debatte in Deutschland aus, aber die sind recht kompliziert in der Handhabung. Ich kann das nicht. Ich schaue immer nach oben oder nach unten, weil ich den Controller nicht bedienen kann. Und ich glaube, jemand, der so gar keinen Zugang zu Spielen hat, der tut sich da noch mehr schwer. Und das ist ja auch das Schöne an Mobile Games, also in Spielen für Handys, dass jeder in relativ, ja, relativ einfach zugänglich für jedermann, jeder Frau.
Ja, das glaube ich auch. Ich hab gerade noch gedacht, möglicherweise liegt es auch daran, dass Leute, die keine Digital Native sind, so also Vorbehalt einfach generell gegenüber Technik und so der ganzen virtuellen Welt ein bisschen haben. Also ich habe, es gibt ja viele Eltern, die auch sagen, sie würden ihrem Kind niemals ein iPad kaufen oder solche Sachen. Dabei ist ja, würde ich zumindest sagen, Technik gar nicht per se schlecht. Es kommt halt immer nur drauf an, was man dann mit der Technik macht. Oder wie siehst du das?
Ja, das sehe ich genauso. Ist ja auch diese Debatte mit nur so und so viele Stunden Fernsehen, sonst das tut den Kindern nicht gut. Also auch nicht. Mir hat es auch nicht geschadet, stundenlang vor der Glotze zu sitzen. Und ich glaube, Spiele, ist auch ähnlich bei Spielen, man muss natürlich darauf achten, was spielt man, was spielen Kinder, was, also die Auswahl ist wichtig in jedem Alter. Und das wird da so ein bisschen vergessen. Es gibt natürlich Müll. Aber genauso gut gibt es auch Trash-TV.
Und Trash-Romane.
Ja, und das ist ja auch, also, ist ja nicht per se schlecht. Es hat halt alles seinen Zweck. Und manchmal will man eben den 50 Shades lesen. Und manchmal eben irgendwie, keine Ahnung, Brecht oder so.
Ja.
Gut, also es passiert mir nicht, dass ich das lesen will, aber also, ne?
Du hast ja gerade schon gesagt, dass so Candy Crush oder die sogenannten Ego-Shooter jetzt nicht so deins sind. Was ist denn dein Lieblingsgame?
Ha, habe ich das so gesagt? Also,
ich habe es zumindest so verstanden. Aber,
gut, dann, ja. Dann korrigiere ich dich jetzt sehr gerne. Und zwar meine zwei absoluten Lieblingsspiele. Das erste ist Candy Crush Soda Saga von King. Das spiele ich seit Sommer 2014, als es rauskam, relativ durchgängig. Und finde das eigentlich ein ganz gutes Spiel. Und mein zweites Lieblingsspiel heißt Kentucky Route Zero. Das ist von Cardboard Computer. Und das ist ein Indie-Spiel, ein Point-and-Click-Adventure, das in fünf Akten die Geschichte von einem Lastwagenfahrer Conway in so einer ganz magischen Parallelwelt in Kentucky erzählt.
Ah, okay. Das heißt, das ist so ein bisschen, wie sagt man, interaktiver, man taucht mehr in eine erzählte Welt ein als bei Candy Crush.
Genau. Also Candy Crush hat ja nicht unbedingt eine Geschichte.
Ja, das stimmt. Was magst du denn an Candy Crush? Also ich weiß nur, also meine Eltern spielen das beide wahnsinnig gerne, weiß ich. Ich habe es auch mal probiert. Mir ist es zu schnell und gleichzeitig ein bisschen zu eintönig. Was gefällt dir daran so gut?
Es ist meditativ. Das mache ich so nebenher und dann schaue ich halt noch irgendeine Serie.
Ah, okay.
Und spiele da auf meinem Handy. Ich glaube, das sind oft Spiele, die ich dann, also Spiele haben die Option, eine Welt zu kreieren, in die ein Spieler eintauchen kann. Aber das ist mir persönlich auch manchmal zu viel. Ich will das gar nicht. Ich will das nebenher machen können. Es ist gerade bei so Candy Crush-Spielen einfach.
Das heißt, es hat einfach so seinen Platz in deinem Alltag und tut das, was es tun soll in diesem Plätzchen sozusagen.
Genau.
Ah ja, interessant. Und wenn wir jetzt rübergehen zu deinem Unternehmen, den Fine Games, was macht denn eure Games-Produkte besonders?
Ich glaube, das Besondere an unseren Spielen ist, dass wir konkret für ein weibliches Publikum entwickeln. Einerseits, weil wir sehen, dass nicht so viele Frauen in unserem Umfeld Spiele spielen, aber gleichzeitig der Markt riesig ist. Also es gibt einen Riesenmarkt an Spielen für Frauen, aber die Spiele, die dafür entwickelt werden, die sind eben nicht, die würden wir nicht unbedingt als gute Spiele bezeichnen. Das sind Dekorationsspiele, ja, so trashy interaktive Stories und auch das hat wieder seine Daseinsberechtigung, aber es kann doch nicht alles sein. Es muss doch mehr geben, es muss doch da irgendwie ein bisschen die Möglichkeit geben, mehr Tiefe in Spiele zu bringen. Und das wollen wir machen. Wir sind da so ein bisschen inspiriert von so Netflix-Produktionen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Dark, ich weiß gar nicht mehr, wann das rauskam, vor 3 Jahren oder so. Das
war diese deutsche Serie, ne?
Genau, das war die erste deutsche Netflix-Produktion und da ging es ja um die deutsche Anti-Atom-Bewegung. Und die gibt es ja in keinem anderen Land so. Oder hat nirgendwo die Geschichte. Ist ja, man schaut nach Frankreich, wo alle Atomenergie-Fans sind und das kann man sich hier ja überhaupt nicht vorstellen. Und das ist nur so ein Beispiel von einer typisch deutschen Sache. Keine Ahnung, Unorthodox, jetzt kürzlich hat er die Geschichte von einem jüdischen Mädchen erzählt, die ja auch ganz speziell so eine typische Geschichte für Brooklyn war. Und wir möchten eben ja typisch deutsche Geschichten erzählen. Und da, also soll da nicht klischeebehaftet sein, sondern einfach so die Eigenarten von jetzt erstmal Deutschland, weil wir irgendwo anfangen müssen, aber so, ja, so lokale Eigenarten für ein internationales Publikum aufbereiten. Und das, also einerseits Zielgruppe, andererseits, was für Geschichten wir erzählen wollen. Das ist so unser USP.
Die Games-Branche, sagen ja auch viele, oder ist es ja auch bewiesen, ne, hat ja durch die Corona-Krise auch durchaus profitiert. Man verbringt natürlich viel mehr Zeit zu Hause und hat auch durch Kurzarbeit oder Homeoffice oder wie auch immer auch durchaus mehr Zeit, mehr Spiele zu spielen.
Natürlich ist es so, dass, wie du auch sagst, ist, die Spielebranche ist eine der Profiteure der Krise und ist einfach krisenresistent. Spielen ist eines der beliebtesten Unterhaltungsmedien. Ich glaube, das macht es dann vielleicht einfacher zu sagen, ich kündige meine Festanstellung und ich gründe eine Firma. Ist dann relativ egal, ob eine Krise herrscht oder nicht. Genau, und in der Branche, also in der Spielebranche ist unglaublich viel Bewegung. Und ich kann da selber noch nicht so ganz einordnen. Also es sind gerade ganz viele Börsengänge. Es gibt unglaublich viel Geld. Es herrscht gerade ein Merger and Acquisition Wettkampf. Und ich glaube, die Branche ist so ein bisschen in so einem Zyklus, der jetzt, keine Ahnung, vielleicht alle 5 Jahre passiert, dass einige Firmen einfach alt genug sind. Also es ist viel Geld da, es ist viel in Bewegung, aber unsere Spiele werden dann doch noch als eher künstlerisch angesehen. Das heißt, da sieht es dann wieder ganz anders aus. Also da ist man dann doch wieder auf öffentliche Gelder angewiesen und so weiter.
Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass bei euren Spielen das Storytelling auch im Vordergrund steht. Ne? Eure Spiele sollen eine gewisse Tiefe haben. Wenn du das Storytelling eurer Spiele beschreiben müsstest, wie würde diese Beschreibung ungefähr aussehen?
Und zwar sind wir, wie ich gerade meinte, wir sind jetzt gerade am Ende unserer ersten Finanzierungsrunde. Wir sind so in der Vorprototypenphase. Das heißt, wir fangen jetzt so langsam an zu testen. Was funktioniert nicht, wenn die Art, wie man Geschichten in Spielen erzählt, das kann ja unglaublich viele Formen annehmen. Also das kann, natürlich kann das in Textform sein, aber das ist jetzt vielleicht nicht so ideal. Das heißt, wie können Interaktionen Geschichten erzählen? Welche Interaktionen nimmt man da? Macht man so ein Branching-Story, also so ein interaktiver Roman, verwendet man das? Und da sind wir gerade richtig tief in der Testphase. Was gibt es, was könnte für uns funktionieren und worin sehen wir auch Potenzial? Weil man kann schon sagen, dass Spiele, die eine starke Mechanik haben, tendenziell doch besser vermarktet werden. Und da versuchen wir eben unseren Platz zu finden.
Was ist denn ein interaktiver Roman? Das klingt auch spannend.
Also mein Verständnis von einem interaktiven Roman sind, im Englischen würde man das Interactive Stories nennen. Das heißt, das gab es doch früher auch, diese Bücher. Es gab so Bücher, in denen man dann Antwort A, Seite 27, Antwort B, Seite 29. Branching, so eine Branching Story. Das ist gerade ein Genre, das total am Kommen ist. Und zwar gibt es da, ich weiß nicht, ob du da mal Werbung für gesehen hast, aber das sind dann Spiele, die nennen sich Episodes, Choices und die sind alle so ein bisschen verrucht. Oh, du hast deinen Vater mit einer neuen Frau entdeckt. Was machst du? Und das kommt aber richtig gut an. Wir haben Wir arbeiten sehr viel mit Zahlen und schauen uns auch an, wie die Konkurrenz, wie die Geld verdienen. Und da gibt es ein Spiel, das nennt sich Episode. Und wir haben, die Zahlen, die wir haben, liegen so im dreistelligen Millionenbereich. Mhm. Also da ist richtig krass viel Geld und das scheint zu funktionieren. Und das ist auch so eine Überlegung, okay, das funktioniert das nur wegen, keine Ahnung, Sex Sells, und deswegen fahren da sehr viele Leute drauf ab. Oder eben, also Trash hat ja auch seinen Charme. Könnte man das auch mit seriöseren Geschichten, könnte das auch funktionieren oder eher nicht?
Und genau, du hast ja Storytelling, haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Das ist ja auch schon für Spiele sicherlich essentiell, gar keine Frage. Wenn du dich jetzt so umschaust, der Branche, in der du tätig bist, was könnte denn so ein neuer Trend nach dem Storytelling noch sein, den man am Horizont schon sehen kann?
Ich weiß gar nicht, es gibt Trends in der Branche. Ein Trend ist gerade, dass man kann Spiele auch ohne Geschichte entwickeln. Es muss nicht immer eine Geschichte sein, es kann auch sehr gut funktionieren. Und es gab die letzten Jahre den Trend der Hyper-Casual-Spiele. Das sind so Candy Crush nur 5-mal einfacher und auch so ein bisschen auf Reflexe aus. Und da gibt es gerade den Trend, dass die Spiele, dass man denen doch etwas mehr Tiefe gibt. Nicht durch Story, sondern durch Mechaniken. Das heißt also, der Trend weg von super simplen Spielen ist gerade zu sehen. Es gibt auch den Trend der Instant Games, also so ein Revival von Facebook-Spielen. Das ist ein anderer Trend, den ich beobachte. Da ist die Motivation so ein bisschen, dass es gibt unglaublich viele Spieleentwickler. Der Markt ist, es gibt so ein Überangebot von Spielen, und Instant-Spiele muss man nicht runterladen. Da gehe ich auf den Link und spiele. Das heißt, der Schritt des in den Store gehen, Spiel runterladen, der wird eliminiert. Und das erhöht natürlich die Chancen, dass jemand das Spiel spielt. Das sind so Trends, die ich beobachte oder die ich gerade spannend finde. Weniger im Bereich Storytelling, wenn ich ehrlich bin.
Wenn du dir ein Game aussuchen müsstest, was statt unserer tatsächlichen Realität unsere Realität sein könnte für einen Tag oder ein Jahr oder für immer.
Ja.
Wenn du vor dieser harten Wahl stündest, welches Spiel würdest du da auswählen?
Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil Spiele sind ja auch immer nur eine Reflexion unserer Realität, unserer Gesellschaft, unserer Werte. Das heißt, nee, weißt du, ich finde das eigentlich ganz schön, dass ich in ein Spiel eintauchen kann und auch wieder raus kann, wenn ich es will, dass ich da so ein bisschen die Kontrolle behalte. Mir macht der Gedanke eher ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich glaube, ich finde es ganz schön, dass ich so eigentlich weiß, wie meine Realität aussieht und jetzt nicht irgendwie ein Sniper auf dem Haus gegenüber steht oder irgendwie so ein Candy um die Ecke hüpft. Juicy. Nee.
Na, vor allem bei Candy Crush die ganze Zeit irgendwelche Sachen vom Himmel fallen würden, wahrscheinlich, die man auffangen muss. Ne? Nee, ich mach's mal einfacher. Wenn die Welt ein Stückchen mehr sein könnte wie ein bestimmtes Spiel, welches Stückchen wäre das?
Ich denke die ganze Zeit drüber nach, ja, Kentucky Road Zero, aber das ist halt auch so ein ziemlicher Trip. Also, das ein mehrstündiger LSD-Trip, und das wäre jetzt auch nicht so meins. Deswegen möchte ich da auch nicht unbedingt.
Ja, aber es wäre ja, aber ab und zu wäre es ja vielleicht entertaining und cool, oder? Wenn man im echten Leben so einen Trip hätte. Also nicht 24/7, auf keinen Fall, aber ab und an vielleicht?
Weißt du, ich sehne mich halt auch gerade nach Realität. Das ist ja die andere Sache. Ich will nicht in irgendeinem Spiel oder da abtauchen. Ich will einfach auf die Straße, ich will einen Park, ich will Leute treffen.
Das du vollkommen, das finde ich eine sehr gute Antwort. Da hast du sehr recht, glaube ich. Ja, absolut. Und da sind wir auch schon bei der letzten Frage des heutigen Podcasts. Über welche Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik würden sich du und dein Unternehmen freuen?
Sehr gute Frage. Also ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass obwohl das letzte Jahr sich ja manchmal so ein bisschen nach Stillstand angefühlt hat oder anfühlt, dass doch einiges in Bewegung ist. Und dass wir als Gesellschaft so ein bisschen die Chance bekommen haben, Dinge zu hinterfragen und neu zu definieren. Dass wir auch, dass es nicht mehr nur ums Was geht, sondern auch ums Wie. Also wie wir Dinge machen, wie wir miteinander umgehen. Ich glaube, das ist vielleicht auf einer sehr persönlichen Ebene, weniger für Fein als Unternehmen. Ich glaube, von der Gesellschaft, Wirtschaft, Politik wünsche ich mir, dass wir uns unserer Privilegien mehr bewusst werden und auch mehr Empathie für andere Menschen aufbringen können. Und das hat natürlich gar nichts mit meinem Beruf zu tun, aber ich glaube, das ist halt so ein Gefühl, dass ich gerade, oder so eine Schwere, die ich gerade mit mir rumtrage, wie gehen wir miteinander um? Ich finde das gerade nicht so. Es gefällt mir gerade nicht. Und als Firma, das beeinflusst uns natürlich auch, ich glaube, als Firma beobachten wir einfach, was gerade so passiert ist. Es ist sehr viel in Bewegung. Es gibt in Deutschland jetzt im zweiten Jahr eine Computerspieleförderung, die relativ groß ist und die auch unglaublich viel ermöglicht. Ich hoffe einfach, dass das weitergeht, dass einfach mehr gemacht wird, dass fortgeschritten wird, nicht so viel Angst vor der Zukunft zu haben.
Sehr schön gesagt. Franziska, herzlichen Dank, dass du heute dabei warst und mir Rede und Antwort gestanden
Danke,
hast.
Danke, Felix.
Zu Spielefragen und auch existenziellen Fragen gegen Ende. An alle, die zuhören, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.